Ich habe einen Fehler gemacht. Am Anfang hat es sich wirklich gar nicht wie ein Fehler angefühlt, aber je länger ich gewartet habe, desto mehr hat es sich als Fehler herausgestellt. Und wenn ich es euch jetzt sage, dann werdet ihr vermutlich im ersten Moment denken, also das ist jetzt ja kein Fehler, aber es ergibt Sinn. Ich habe seit langem mal wieder Radionachrichten gehört. Und zwar nicht nur eine halbe Minute, sondern echt 5 Minuten oder 10 Minuten lief da Nachricht an Nachricht. Und es war eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte ursprünglich den Radio eingestellt, weil ich eine Live-Übertragung mitverfolgen wollte. Es war schon etwas später, dann war die Live-Übertragung vorbei. Ich habe nebenbei etwas gemacht und dann lief es halt einfach weiter und die Nachrichten kamen. Und es ging um Aktuelles. Es ging um die Kriege unserer Zeit. Es ging um Meinungsmache und Politik. Und die Frage, wie soll das dann jemals alles gut kommen, was da so weltweit passiert, die hat sich förmlich aufgedrängt. Also, ich konnte dieser Frage gar nicht ausweichen, auch wenn sie nicht im Radio formuliert wurde, sie kam einfach auf mich zugeprescht. Und ich merke, wie sich es in mir zusammenzieht und wie ich am liebsten einfach abstellen will, weil ich überfordert bin, wenn ich mir die Frage stelle, wie soll das denn alles gut kommen? Wenig später sehe ich noch einen Bericht vom SRF über die Sorgen einer alleinerziehenden Mutter, die am Existenzminimum lebt. Und ich klicke es lieber gar nicht an. Der Titel reicht mir schon und die Gedanken gehen los. Es fällt mir schwer, dem zuzuhören, mich darauf einzulassen, weil ich am liebsten eine Lösung für all diese Probleme hätte und irgendwie selber wüsste, da kann ich was dazu beitragen. Oder hier bringt das, wenn ich X oder Y tue, etwas. Oder wenn wir als Schweiz einfach uns ein bisschen zusammenreißen, das kommt ja schon alles gut. In einem Buch lese ich einen Tag später über die Situation im Flüchtlingslager Moria mit überaus herausfordernden Umständen. So in den Nachrichten hört man gar nicht mehr allzu viel über das, immer wieder schwappt mal wieder was durch. Die Situation ist nach wie vor ungelöst. In Moria will eigentlich keiner leben. Und ich ertappe mich bei der Frage, vielleicht merke ich daran auch, dass ich älter werde, war früher denn wirklich alles auch so schlimm? Die wahrste Antwort ist vermutlich, kann schon gut sein, ich habe es einfach nicht so aktiv mitbekommen, wie ich es jetzt mitbekomme, weil ich mich damals nicht so informiert habe. Warum ich vielleicht eine Zeit lang mich auch nicht mehr groß informiert habe, weil es einfach so viele offene Fragen stellt. Ja, gefühlt ist meine Informationsfreude, meine Freude daran, die Radionachrichten einzuschalten, für ein ganzes Jahr wieder abgelöscht. Ich muss das nicht mehr, ich habe das jetzt gehabt. Denn wenn ich mir all die Katastrophen, all die Schicksale, egal ob es jetzt auf der großen Weltbühne passieren oder auch im Leben einer alleinerziehenden Mutter, einer kleinen Familie oder einer Ehefrau passieren, die nach 60 Jahren Ehe ihren Partner verliert und von heute auf morgen den engsten Freund einfach nicht mehr an ihrer Seite hat und nicht mehr weiß, was mache ich jetzt mit meinem Leben, weil ich einfach mit dem nicht so ganz umgehen kann, weil ich die Antworten auf diese offenen Fragen nicht habe. So viele Fragen, so viel Bedürfnis, dass etwas heil wird. Nicht nur oberflächlich für ein paar Momente, sondern mal wieder ganz heil wird. Unsere Welt schreit danach. Und eben, wenn ich mich frage, wenn du dich fragst, was kann ich denn dazu beitragen, dass sich wirklich etwas verändert, dann ist die ehrliche Antwort vermutlich ein Tropfen auf den heißen Stein oder vermutlich fast nichts. Zumindest, wenn man die Nachrichten hört. Wo bleibt da die Hoffnung? Ich bin dann auf ein interessantes Interview gestoßen. Im SRF, das hat es veröffentlicht, 2023 gab es ein Interview mit einer Philosophin. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Christ ist oder nicht, aber mich hat ihre Antwort, fand ich, wahnsinnig spannend. ich spreche jetzt ihren Namen nicht aus, ich sage es vermutlich sowieso falsch, eine französische Philosophin. Zum Thema Hoffnung wurde sie interviewt und zur Hoffnung sagte sie, wahre Hoffnung entsteht eigentlich aus Verzweiflung. Optimismus ist eine Haltung, die einen glauben lässt, man habe selbst die Lösung für alle Probleme. Wahre Hoffnung setzt voraus, dass ich Schwierigkeiten und meine eigene Fehlbarkeit erkenne. Dass ich merke, ich habe es eigentlich gar nicht so ganz im Griff. Optimismus und Hoffnung. Vor zwei Sonntagen starteten wir in eine Serie zum Propheten Joel. Und in den ersten anderthalb Kapiteln dieses Buches lesen wir davon, von einer großen Ankündigung einer Plage, die über das Volk Israel, die aufs Volk Israel zukommen wird und wie Gott sein Volk zur Umkehr, also von einem radikalen Lebenswandel aufruft, dass er sagt, so kann es mit euch nicht weitergehen. Es soll sich ganz grundsätzlich etwas verändern in Israel, nicht nur auf der Oberfläche, sondern ganz im Tiefen. Und ganz beispielhaft dafür ist dieser zentrale Vers im Kapitel 2, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Äußerlich haben wir mal schnell irgendwie eine Handlungsweise angepasst, aber dass das Herz wirklich mitgeht und dass sich auf lange Frist etwas entwickelt, das ist nicht selbstverständlich. Und so soll das ganze Volk Israel zusammenkommen, egal ob du noch ein Baby bist, egal ob du schon ein Greis bist, also jemand Älteres, das ganze Volk soll zusammenkommen und Gott darum bitten, dass er ihnen vergibt. Es soll umkehren. Und da beginnt dann der Textabschnitt, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Das Volk kommt zusammen, es will umkehren. Und Gott sieht das. Und dann lesen wir, da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Gott sieht echte Umkehrbereitschaft bei seinem Volk und er wartet nur darauf, dass er gnädig sein kann. Er wartet nur darauf, dass er mit leidenschaftlicher Liebe sein Land überschütten kann. Er steht eigentlich, hat man das Gefühl, schon in den Startlöchern, wie wenn jemand, wie wenn ein Läufer zum Sprint ansetzt. Vielleicht kennt er das und dann haben die da so ihre Vorrichtungen und sie stehen schon in den Startlöchern, sie wollen loslaufen, sie warten nur darauf. Und bei Gott und seinem Volk, bei uns ist es genau das Gleiche. Er wartet eigentlich nur darauf, unsere Krise zu beenden, wenn wir bereit sind, umzukehren. Und wenn wir die Geschichte Israels über die vielen Jahrtausende, Jahrhunderte anschauen, dann erkennen wir eigentlich immer wieder dieses Muster, dass sich Menschen von Gott abwenden und dass sie vielleicht äußerlich umkehren wollen, aber innerlich das nicht passiert. Dass das Herz innerlich eigentlich hart bleibt. Und auch wenn wir vom Volk Israel sprechen, ist es ein Muster, das nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern eigentlich für uns Menschen. Es bietet sich hier an, sich mal ganz ehrlich zu fragen, wie sieht es denn bei mir aus? Gott wartet nur darauf, gnädig dir gegenüber zu sein, großzügig zu geben. Aber was steht in deinem Herz dem im Weg, dass du dich wirklich umkehrst von deinen egoistischen Entscheidungen, die dich weg von Gott und einem wirklichen, wirklichen Leben führen? Was steht dem im Weg? Ein Muster, das wir bei Israel sehen und wo du dich selbst vielleicht mal überprüfen kannst, es erweist dich immer wieder als richtig. Meist muss etwas recht Drastisches passieren, damit wir wirklich bereit sind, mal einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Irgendetwas Drastisches. Vielleicht musste den Israeliten mal der Optimismus genommen werden. Der Optimismus, dass sie selbst die Lösung für alle Probleme haben. Damit sie lernen durften, dass sie ihre Schwierigkeiten und ihre eigene Fehlbarkeit anerkennen. Damit Gott den Grund für ihre Hoffnung legen kann. damit sie nicht wissen, ja, irgendwie kriegen wir das selber schon zurechtgebogen. Damit sie wissen, nein, ohne Gottes Hilfe kommt das nicht mehr gut. Vielleicht musste das passieren, damit sie ihre Hoffnung auf die Zusagen Gottes legen können. In Joel wird vom Tag des Herrn gesprochen. Das sehen wir an vielen Stellen im Alten Testament, immer wieder auch im Neuen Testament. Der Tag des Herrn ist der Tag, an dem Gott seine Herrschaft vollumfänglich durchsetzt, wo Gott wirklich König ist, über alles, über jeden. Es ist keine Botschaft des Optimismus, weil die Leute selbst ihre Lösung für alle Probleme erhalten. Der Tag des Herrn ist eine Botschaft der Hoffnung, weil die Menschen ihre eigenen Schwierigkeiten, ihre Fehlbarkeit anerkennen und weil sie wissen, wenn Gott König ist, wenn ich das zulasse, erst dann kann es aufwärts gehen. Weil sie angewiesen sind auf die Hilfe Gottes und weil sie selbst nicht mehr tun können, als auf das zu hoffen, was Gott zusagt. Weil sie selbst nicht mehr tun können, als darauf zu vertrauen, dass der Regenbogen nicht nur ein Zeichen ist, sondern dass dahinter ein Gott steht, der sein Wort hält. Vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast. Ich fand es sehr eindrücklich. Irgendwie liegt es in unserer Natur, dass wir immer wieder schauen wollen, welche Möglichkeiten habe denn ich? Welche Möglichkeiten liegen in meinem Umfeld? Und die letzte Option ist noch irgendwie zu sagen, okay, jetzt reicht es mir nicht, Gott, kannst du mir nicht vielleicht doch irgendwie helfen? Wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen, bis wir uns eingestehen, dass wir in den großen Fragen wirklich Gottes Hilfe brauchen. Aber eigentlich sollte uns als Christen zwei Dinge ganz klar sein. Erstens, dass vieles nicht in meiner eigenen Macht liegt und ich sehr begrenzt bin. Dass ich in dem Sinn eigentlich kein Optimist sein kann, was die großen Fragen angeht. Aber, dass ich sehr wohl ein Mensch der Hoffnung sein darf. Gerade in den Momenten, wo ich merke, es entgleist mir. Ich habe es nicht mehr im Griff. Gott gibt seinem Volk immer wieder, nachdem sie erkennen, wie fehlbar sie sind, wie sehr sie seine Hilfe brauchen, sofort eine Antwort, indem er ihnen Hoffnung zuspricht. Hoffnung, wie wir es vorher gehört haben, in den Versen, die Bea vorgelesen hat. Gott wartet nur darauf, dass wir uns eingestehen, wie sehr wir seine Hilfe brauchen. Wo ist es dran, dass du dir eingestehst, dass du Gottes Hilfe brauchst, dass du fehlbar bist? Wo ist es wichtig, dass sich dein Herz mal wieder zerreißt? Oder muss etwas Tragisches geschehen, damit du dich wirklich abwendest von dem du eigentlich schon weißt, dass es keinen Platz in deinem Leben haben sollte? Es ist nicht immer ganz so einfach, es ist nicht immer ganz so schematisch, wie es jetzt vielleicht tönt. Die Botschaft der Hoffnung, von der die Bibel immer wieder spricht, ist verbunden mit dem Wissen, dass es einen Gott gibt, der in den Startlöchern steht, um uns gnädig zu sein, wenn wir nur bereit sind, bei ihm Hilfe zu suchen. Und das ist Hoffnung. Es ist im Kleinsten vielleicht nur ein Funke. Und ist der Funke noch so klein, ist es der letzte Strohhalm, an den sich ein Mensch klammert, dann ist es der einzige Funke, der die Zeit überdauern wird. Und der nicht nur ein Funke bleiben wird, sondern aus dem sich ein helles Licht entwickeln wird. Ein helles Licht, an dem der Tag des Herrn kommt. Das Volk Israel ist in den Büchern Mose sehr lange unterwegs. Wahrscheinlich viel zu lange, wenn du die Mitreisenden dieser Völkerwanderung mal fragen würdest. Viel zu lange. Und dabei erleben sie viele, viele krasse Erlebnisse mit Gott. Sie erleben, dass Gott sie täglich mit Manna und Wachteln versorgt. Immer wieder. Sie müssen immer wieder rausgehen. Sie bekommen nicht mehr, als sie für das tägliche Leben brauchen. Was sie mehr nehmen, vergeht. Aber irgendwann hängt es den Leuten echt zum Hals raus. Und wir lesen im 4. Mose 21, dass es wieder mal zu einer Meuterei kommt. Und ich lese euch zwei Verse vor aus diesem Kapitel. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Mana hängt uns zum Hals heraus. Auf die Verheißung Gottes, dass er sie in ein Land führen wird. Auf die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten zieht das Volk los. Dann erleben sie, wie Gott das Meer teilt. Und der Enthusiasmus, das könnte wahrscheinlich nicht größer sein. Die singen Lobpreislieder. Ich glaube, wenn wir in der Lage wären, ging es uns genau gleich. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Gott führt uns raus. Wir gehen ins gelobte Land. Sie erleben gemeinsam das Eingreifen Gottes immer und immer wieder. Aber auch wenn sie diese Erlebnisse haben, bewahrt sie das nicht vor der Wüstenzeit, die dann später kommt. Auch schon mal erlebt? Viel mit Gott erlebt, sein Eingreifen gesehen und dann kam doch die Wüstenzeit. Immer wieder erleben wir das, dass Gott versorgt, eingreift, vieles sich zum Besseren wendet und unverhofft, kommt oft, erst der bombastische Auftritt am Sinai. Und aus diesem Berg Sinai wird der Berg der ungeklärten Fragen fürs Volk Israel und sie werden immer größer. Das spürbare Eingreifen Gottes aus ihrer Sicht bleibt irgendwie aus. Ja, ja, Mana und Wachteln ist ja gut. Jetzt reicht's eigentlich mal. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt? Sie sehen sich zurück zu einem Leben vor Gottes Eingreifen. Im Neuen Testament spricht Petrus von einer lebendigen Hoffnung, zu der wir als die, die an Jesus glauben, wiedergeboren sind. Alle Menschen, die an Jesus glauben. Und von eben dieser lebendigen Hoffnung sagt er, und seid jederzeit bereit, jedem Antwort und Rede zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Lebendige Hoffnung. Nicht lebendiger Optimismus. Nicht, wenn ich sowieso alles im Griff habe, zu sagen, ja, Taro, das wird schon wieder. Oder auch, wenn ich es vielleicht nicht im Griff habe, aber ich weiß, ich habe diese Leute um mich ringsherum und die gucken schon, dass es funktioniert. Nein, es geht nicht um lebendigen Optimismus, dass ich oder mein Umfeld die Dinge im Griff haben, sondern lebendige Hoffnung. Wo kein greifbarer Mensch etwas im Griff hat, wo ich vielleicht nicht einfach argumentieren kann mit dem, was vor Augen ist. Vielleicht fällt es uns deshalb so schwer, nach der Hoffnung zu greifen, weil sie eben keiner so richtig im Griff hat, außer der, den wir nicht mit unseren Augen sehen können, weil sie nicht kontrollierbar ist. Was braucht es denn, damit du nach der Hoffnung greifst, die Gott dir gibt? Brauchen wir erst die Alternativlosigkeit? Beim Volk Israel in der Wüste ist es so. Sie brauchen die Alternativlosigkeit. Und es zeigt uns, glaube ich, etwas über das auf, wie unser Herz ist als Menschen. Nachdem sie sich beklagen über ihr Leben in der Wüste, lesen wir weiter. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, es war Unrecht, dass wir gegen den Herrn und gegen dich uns aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort ein für uns, damit er uns von den Schlangen befreit. Alternativlosigkeit. Sie haben keine Mittel, gegen all die Schlangen, die auf einmal ins Lager kommen. Sie sind überfordert mit der Situation. Die Vorgehensweise, die Gott da macht mit den Schlangen, die passt vielleicht nicht ganz in unser Weltbild, vielleicht auch nicht in das Gottesbild, das wir haben. Wir lesen trotzdem davon. Wir lesen auch, nachdem das Volk im Alten Testament im Gelobten ankommt und sich von Gott abwendet, immer wieder davon, dass sie Alternativlosigkeit erleben müssen, damit sie sich wirklich zu Gott wenden. Und nicht nur in dem Moment, in dem sie halt selbst alles im Griff haben. In Joel 2 wird es auch bildhaft ausgedrückt über die Heuschrecken, über die Tiere, die ins Land einfallen. Ich will jetzt keine Deutung der weltgeschichtlichen Ereignisse machen, in denen wir gerade leben. Schlauere Menschen legen da auch immer wieder daneben. Aber was deutlich wird, ist, dass wir Menschen immer wieder Alternativlosigkeit brauchen, damit deutlich wird, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir unsere ganze Hoffnung auf Gott setzen, der seine Zusagen hält, den wir aber nicht so im Griff haben, wie es wir manchmal gerne hätten. In der Vorbereitung bewegten Beat und ich die Frage, wie werden wir als gläubige Christen denn zu Menschen, die erfüllt sind von der Hoffnung Gottes? Denn dazu sind wir ja berufen. Wenn die Welt eines nötig hat, dann sind es nicht Christen, die sich angesichts all der Schwierigkeiten, in denen wir stehen, zurückziehen und vom Weltuntergang reden, sondern Christen, die zur lebendigen Hoffnung stehen. Auch wenn es vielleicht nicht sofort sichtbar ist, aber weil sie wissen, es gibt einen, der macht keine leeren Worte, wenn es um den Regenbogen geht. Der macht keine leeren Worte, wenn er Zusagen gibt. Es braucht Menschen, die zur lebendigen Hoffnung stehen. Es braucht Menschen, die, wenn die Welt morgen untergeht, heute noch einen Baum pflanzen. Aber wie werden wir denn dazu? Wie werden wir denn dazu? Und statt dass ich jetzt hier allein die Antworten gebe, will ich diese Frage auch an euch stellen. Hier sitzen ganz viele Menschen, ganz viele Christen, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Ihr habt eure eigenen Erfahrungen gemacht. Ihr habt eure eigenen Fragen gestellt zu dem Thema. Und ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt mal kurz in euch geht, aber dass ihr dann direkt in den Austausch geht, zu zweit, zu dritt, vielleicht auch zu viert, wie ihr gerade sitzt, und euch diese Frage stellt. Es braucht Menschen als Zeichen der lebendigen Hoffnung. Dazu bist du berufen, als jemand, der an Jesus Christus glaubt. Wie wirst du dazu? Welche Erlebnisse hast du gemacht? Welche Fragen stecken in dir? Dreht euch zueinander, tauscht euch aus und dann haben wir gleich im Anschluss noch die Möglichkeit, dass sich ein paar Leute mit dem Mikrofon zu Wort melden können, damit wir gemeinsam auch von dem Schatz profitieren können, der Erfahrung, die Menschen schon mit Gott machen durften. Jetzt die Frage an euch. Ich unterbreche es mega ungern, bin ich ganz ehrlich. Ich glaub, der Gesprächsstoff zeigt, dass es mega interessant ist, auch nach dem Gottesdienst noch ein bisschen darüber auszutauschen und vielleicht nicht nur mit der Person, die jetzt neben dir röckelt, sondern vielleicht auch noch mit jemand ganz anderem, wo du noch gar nicht geredet hast. Jetzt wollen wir einen kurzen Moment haben, wo ihr einfach ein paar Leute von euch etwas teilen können, das wir erlebt haben. Einfach, dass wir da als Gemeinde dürfen hören und auch ermutigt werden. Darum die etwas sagen wollen, habt doch kurz eure Hand auf. Wir gehen mit dem Mikro dort rein und wenn jemand von euch oben etwas hat, dann seid ganz mutig und ruft mal ganz laut einfach. Das ist auch ganz wertvoll, wenn ihr etwas teilt und ihr gehört ja genauso zu uns.
Nochmal drei
reden.
Ich muss wirklich etwas sagen. Es drängt mich dazu. Und zwar, es hat gerade gesagt, wir sollen im Heute leben. Und ich schaffe das nicht im Heute leben. Wenn die Krise gross ist, dann überfällt es mich wie Fluten. Und es macht mit mir. Und ich schaffe es nicht, selber daraus rauszukommen. Ich habe etwas gelernt, und zwar habe ich immer wieder schwere Krisen erlebt in meinem Leben. Und ich habe gelernt, es gibt nur eins, das mir hilft, in dem, dass ich den Blick am richtigen Ort habe. Und wo ist der richtige Ort? Klar habe ich einen himmlischen Vater, wo ich Tag und Nacht zu ihm reden darf. Und das ist für mich das grösste Geschenk. Das ist ein ganz kindlicher Glauben durch das. Und, aber ich habe angefangen, das Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und das ist ein System, ein Handwerk, das mir hilft. Und immer wieder. Und auf das schauen, was trotzdem gut ist. Und es gibt die Waage in meinem Leben. Die Waage, die mir hilft, das Gute zu sehen. Und doch, es ist ja noch so viel Gutes. So schlafe ich dann ein. Und dann verwache ich vielleicht in der Nacht und dann sage ich wieder, nehme ich es halt wieder vor und lese vielleicht. Oder ein Bibelvers, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. So lebe ich.
Eine Begegnung. Für den Schatz, den ihr teilt habt mit uns. Der ist ganz reichhaltig. Es hat viele Stimmen jetzt hier, die noch etwas erzählen könnten zum Thema. Oh, jetzt bin ich auf Schweizerdeutsch. Gib mir das zurück. Es erinnert mich gerade an den Römerbrief am Anfang, wo der Paulus schreibt, ich möchte eigentlich ganz gerne mal zu euch kommen, um euch zu ermutigen. Und dann steht es tatsächlich so im Brief drin, man kann nachlesen, wie sein Gedankengang ist. Nein, warte mal, ich will zu euch kommen, damit wir uns gegenseitig ermutigen können. Und ich glaube, gerade diese Erlebnisse, die Gedanken, die ihr habt, die sind so wertvoll, damit wir sie miteinander teilen und uns gegenseitig ermutigen können. Da, wo der Funke Hoffnung vielleicht gar nicht so groß ist, und da war, wo dieser Funke sich ausgebreitet hat und gerade hell strahlt, damit wir da füreinander da sein können. Sehr wertvoll, vielen Dank dafür. Das Volk Israel in der Wüste, nachdem die Schlangen kommen, wenden sich flehend an Gott. Und Gott reagiert darauf und er will ihnen eine Rettung geben. Und Mose macht dann auf die Anweisung Gottes eine Schlangenfigur aus Bronze. Und die Zusage Gottes, wer von einer Schlange gebissen wird und auf dieses Bild dieser Schlangenfigur schaut, der bleibt am Leben. Die Vorstellung für uns heute ziemlich quer, etwas eigenartig, dass so Rettung passieren soll. Wie soll das denn helfen, auf diese Figur zu schauen? Am Ende ist es die Zusage Gottes. Und so richtig Sinn gibt es dann im Neuen Testament, wenn wir lesen von Jesus Christus, als er dieses Bild auf sich bezieht, dieser Schlangenfigur, die erhöht ist. Johannes 3, ab Vers 14, Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Und dann kommen die ganz bekannten Verse. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Gott unterwirft sich den Prinzipien dieser Welt nicht. Er denkt ganz anders. Und er bricht sie gerne auch mal. Der Prophet Joel spricht vom Tag des Herrn, einem Tag des Gerichts. Der Tag des Herrn, das Gericht an dieser Welt, an den Taten dieser Welt wird vollstreckt. Und es wurde bereits vollstreckt an ihm selbst. Damit jeder, der zu Jesus schaut und erkennt, wahrlich, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes, gerettet wird auf Hoffnung. Etwas, das wir sehen dürfen und doch noch nicht sehen können, in der Fülle, in der es passieren wird. Es ist kein Verdienst, zum Kreuz Gottes zu gehen. Es ist nicht eine weitere Lebensversicherung, die wir halt abschließen können. Und gerade weil seit dem ersten Erscheinen von Jesus auf dieser Welt und dem zweiten Erscheinen, das noch aussteht, so eine große Zeitspanne liegt, liegt zu uns wahrscheinlich manchmal gar nicht so in Gedanken, dass das die Zukunft ist, auf die wir zugehen. Auf das zweite Erscheinen von Jesus Christus, auf den Tag des Herrn, an dem Gott vollends König sein wird. Nur derjenige, der die eigene Fehlbarkeit erkennt, der erkennt, ich habe keine andere Alternative. Nur der kann wirklich Hoffnung haben. Denn nur der kann seine ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Lebendig, weil Jesus lebt. Weil das Kreuz nicht das Ende markiert, sondern den Anfang. Es gibt keine Ich-mach-mal-selbst-Alternative. Und es ist wahnsinnig ungemütlich und passt nicht so ganz in unser menschliches Denken. Gerade dann, wenn wir uns wünschen würden, mehr zu sehen, als wir im Hier und Jetzt manchmal sehen. Und jemand, der das noch viel mehr gesehen hat als ich, als vielleicht viele von euch, ist Andrea Wegener. Andrea Wegener ist von Campus für Christus ausgesandt nach Lesbos, eben ins Flüchtlingslager Moria. Und sie arbeitet dort seit vielen Jahren und wird täglich mit Dunkelheit konfrontiert. Die Perspektivlosigkeit, sagt sie selbst, ist dort mit Händen zu greifen. Und sie ist dankbar für ihren Glauben und sie ist dankbar, dass die Bibel auch zu diesen Situationen ganz realistisch ist. Andrea sagt, Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen, Krieg, Armut und Seuchen wird es immer geben. Wir sind nicht die Ersten, die irgendwie damit umgehen müssen. Wie gut, dass es vor uns schon Generationen von Menschen gab, die in schwierigen Situationen die Hoffnung aufrechterhalten haben. Kurzer Einschub, wenn wir an die ersten Christen denken, die hatten allen Grund zu sagen, das Einzige, was ich habe, ist die Hoffnung auf Jesus Christus. Ein paar Verse, die Andrea aus dem Römerbrief sehr berühren, sind die Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 18, und ich lese euch diese vor, wie Paulus schreibt, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Auch wenn du leidest, wenn du dir wünschst, dass der Tag des Herrn viel schneller kommt, als es sich vielleicht jeder andere wünscht, es ist bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf dich zukommt. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Geburt, etwas mega Schönes, was rund. Und selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack, etwas schmecken dürfen von dem, was auf uns zukommt, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, etwas, das schon passiert ist, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? So endet jetzt dieser Abschnitt aus dem Römerbrief. Andrea sagt dann dazu, diese Welt mit ihrem Schmerz hat nicht das letzte Wort. Und es geht nicht um eine billige Jenseitsvertröstung, irgendwann wird es dann gut sein, sondern das gibt Perspektive, die unserem Leben schon im Hier und im Jetzt einen Anker verleiht. Das beste Rezept, könnte man sagen. dass man hoffnungsvoll durchs Leben gehen kann. Am Ende wird tatsächlich alles gut werden. Und wir werden dabei sein. Auch Seufzen gehört nach Paulus mit dazu, dass wir uns zusammenreißen und nicht alles so tragisch nehmen sollen und den Schmerz drücken, ist nicht der Weg, den Paulus hier vorschlägt. Die ganze Welt liegt in Wehen, sie windet sich, sie schreit sich. Ebenso wenig müssen wir eine Antwort auf allen Schmerz haben. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, sagt Paulus später selber. Wir wissen es nicht, wir sind überfordert vielleicht von dem einen oder anderen. Hoffnung bedeutet, das zu sehen, was man noch nicht sehen kann. Noch ist das entscheidende Wort, noch nicht. Wir sehen noch nicht, dass Jesus seine Herrschaft vollumfänglich auf dieser Erde angetreten hat. Wir können es schmecken, immer wieder, und das nehmen wir gerne mit. Wir als Christen haben einen Vorteil. Wenn wir in die Vergangenheit blicken auf das, was Jesus Christus getan hat, was er gesagt hat, wissen wir, was auf uns zukommt. Und weil wir wissen, wer auf uns zukommt, haben wir Hoffnung. Und wenn es nur ein ganz kleiner Schimmer ist, wenn es der Regenbogen ist, den man nur stückweise erkennt, wenn es die Sonne ist, die über den Wolken liegt und die Sonne trotzdem da ist, dann ist es der Schimmer, der nie erlischen wird, sondern der, der sich letztlich als der einzig Wahre behauptet. Und das gibt uns Hoffnung. Ich möchte zum Abschluss ein Lied mit euch teilen, das mir immer wieder sehr viel Kraft gegeben hat, wo es um diese eine Hoffnung geht. Ihr seht den Text übersetzt auch mit Untertiteln und wir schauen uns das und hören uns das jetzt mal gemeinsam an.